Artins Blind Facts.
Blind Facts. Blind Facts.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank auch fürs Einschalten, vielen Dank fürs Abonnieren. Falls ihr meinen Podcast abonniert habt und falls nicht, dann würde ich euch noch raten, das zu tun, denn es gibt immer wieder Neues und Interessantes aus der Welt der Blinden, aus meiner Welt sozusagen, denn ich bin ja selber blind. Ja, hier noch ein kurzer Hinweis, bevor es mit der neuen Folge von Artins Blind Facts losgeht. Ich hatte euch in der letzten Episode bereits erzählt von dem zweiten neuen Podcast, der mittlerweile jetzt auch online ist. Und die erste Folge existiert auch auf iTunes unter anderem und auf anderen Podcast-Kanälen. Radio Geil FM Backstage beschreibt meine Arbeit, unsere Arbeit hinter dem Radioprojekt Geil FM. Felix und ich, wir machen das zusammen in unserer Freizeit und haben gedacht, wir werden euch so ein bisschen hinter die Kulissen führen und euch zeigen, wie das alles so funktioniert. Die erste Folge Radio Geile vom Backstage im Februar 2019, die ist wie gesagt jetzt schon online und falls ihr ihn noch nicht gehört habt, dann würde ich euch raten, das noch zu tun. Es zeigt auf jeden Fall, wie man Radio macht und wie das so alles funktioniert mit dem Radio machen. Genau. Und ich kann auch schon so viel verraten, im März gibt es wieder eine neue Folge von Radio Geile vom Backstage, also immer einmal im Monat. Genau, so viel vorneweg schon mal und jetzt geht's los mit Artins Blind Facts mit der neuen Episode, ganz offiziell. Und heute habe ich bei mir Besuch im Studio, Mensch, ja, das muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen und ich muss dazu sagen, er hat wirklich einiges auf die Beine gestellt, Respekt. Er ist blind und hat eine eigene Firma gegründet und die Firma Protag, so heißt die, verkaufen Hilfsmittel an blinde und sehbehinderte Menschen. Heute ist er hier im Studio. Herzlich willkommen, Willi Lutzenberger, der Chef der Firma Protag.
Ja, hallo miteinander.
Man muss dazu sagen, der Herr Lutzenberger und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich bin auch Kunde bei Ihnen, bei Ihrer Firma und wir kennen uns jetzt schon seit knapp 15 Jahren, glaube ich. Irgendwie sowas, ne?
Das dürfte in etwa hinhauen, ja. Ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf.
Ja, ich auch nicht mehr.
Wo wir uns das erste Mal getroffen haben, aber
genau. Ich war noch, ich glaube, ich war 10 oder 11 oder so. Da habe ich dann meinen ersten PC bekommen, beziehungsweise nicht meinen ersten PC, aber diese Software, die eben sich JAWS nennt und auf die wir später auch sicher noch zu sprechen kommen.
Richtig, genau.
Genau. Herr Lutzenberger, ich würde erstmal ganz gern wissen, sind Sie von Geburt an blind?
Genau, also ich bin schon immer blind. Blind heißt in dem Fall, ich sehe noch hell und dunkel, wenn es irgendwo, wenn ich in den Raum komme, sehe ich, wo das Fenster ist untertags. Genau, das war es aber auch. Also ich sehe keine Farben oder sonstige Konturen. Das ist schon immer so.
Sie waren wie jeder Mensch bestimmt auch in einem Kindergarten. War das ein Kindergarten, der jetzt für Blinde war oder war das ein ganz normaler Kindergarten?
Das war, wenn ich dort war, ein ganz normaler Kindergarten, aber ich war nicht oft dort. Also es war ziemlich schwierig zu der Zeit, überhaupt, das war ja dann, also Schongau ist eine Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern, 10.000, 12.000 Einwohner damals etwa. Da hat, also für die war das ziemlich unvorstellbar und auch schwierig, einfach von der überhaupt erst einmal sich gedanklich darauf einzulassen, okay, dass da ein blindes Kind ist, was halt auch ganz normal da mitlaufen kann. Deswegen war ich einen Großteil der Zeit nicht im Kindergarten.
Und haben Sie sich dann ausgegrenzt damals gefühlt?
War für mich jetzt nicht so ein Thema eigentlich.
Oder was haben Sie dann anstelle, also wenn Sie nicht im Kindergarten waren?
Ja, ich hatte
waren?
Eine extrige Betreuung im Prinzip. Ne? Also ich war in einer anderen, also ich muss dazu sagen, also der Grund, warum ich irgendwann dazu gekommen bin, mich eben auch selbstständig zu machen, liegt einfach, also hat einfach einen familiären Hintergrund, weil ich das schon von meinem Elternhaus her so kenne. Meine Eltern haben ein Hotel betrieben in Schongau und eine Bäckerei früher auch. Das heißt, da war erstens wenig Zeit und zweitens aber auch halt viel Eigenständigkeit, was auf der einen Seite immer schwierig ist, weil man halt früh und schnell auf sich selbst gestellt ist oder dann oft auch eben weitere externe Unterstützung braucht, was aber auf der anderen Seite eben auch viele Freiheiten bedeutet. Ne? Und ja, eben entsprechend.
Ich finde das selbstständige Arbeiten auch sehr spannend. ich denke, wir werden da später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ich ja, finde es auch ziemlich interessant und ich finde es auch sehr bewundernswert, wie sie es als blinder Mann geschafft haben, ein Unternehmen zu gründen. Ihre Schulzeit war in Marburg. Marburg ist ja ein Gymnasium und da geht es ja ab der 5. Klasse los, wenn ich mich nicht recht täusche.
Das ist inzwischen so. Zu meiner Zeit war das noch nicht so. Zu meiner Zeit ging es in der 7. Klasse los.
Ah, okay. Und davor haben Sie dann?
Davor war ich in München gewesen.
In München?
Auf damals gab es in München noch die sogenannte Bayerische Landesschule für Blinde.
Ah, okay.
Die gibt es seit etwa 2000 nicht mehr. Musste wegen zu geringer Nachfrage sozusagen schließen.
Okay.
Also da muss man einfach auch sehen, dass sich da über die letzten Jahrzehnte halt viel verändert hat. Also es gab damals zu meiner Zeit, so muss man es vielleicht sagen, halt einfach noch viel mehr blinde oder stark sehbehinderte Kinder. Da ist man heute einfach medizinisch wesentlich weiter, beziehungsweise es gab halt zu der Zeit auch noch einige, wo eben bedingt zum Beispiel durch Brutkasten, ja, die durch den Brutkasten blind geworden sind, ne, weil halt die Versorgung nicht gestimmt hat, zu viel Sauerstoff. Ja, und diese Dinge hat man heutzutage einfach wesentlich besser im Griff. Und von daher verschiebt sich sozusagen die Sehbehinderung oder dass Menschen mit starker Sehbehinderung findet man heute, also haben wir heute einen viel stärkeren Schwerpunkt in der älteren Bevölkerung. Da kommt halt so an Jungen relativ wenig nach inzwischen, außer natürlich, wenn jemand jetzt wegen mir durch Unfall oder Ähnliches erblindet. Ja, aber gut, das passiert zum Glück auch nicht allzu häufig.
Haben Sie es eigentlich im Nachhinein, wären Sie gerne auf einer Regelschule gewesen? Das möchte ich jetzt noch kurz fragen, bevor wir das Thema mit der Schule abschließen, Herr Lutzenberger. Oder waren Sie ganz froh, dass das mit der Blister in Marburg, also mit dem Gymnasium in Marburg geklappt hat?
Also ich, für mich war es genau der richtige Weg. Also erstens ist natürlich sozusagen der Schritt von zu Hause wegzugehen, ist eine gewisse Herausforderung, bietet aber eben auch Chancen. Und ja, also ich sag mal, eben an so einer Institution sich einfinden, orientieren, irgendwo auch so seinen Platz sich zu suchen und auch immer wieder neu sich zu einzusortieren, ist, denke ich, auch eine gewisse Herausforderung. Ja, wenn man einmal weiß, wie man da am besten zurechtkommt, einem halt auch viel, viel bringt. Ne? Und was natürlich schon auch der Fall ist, also neben der Schule, ist eben auch so das gesamte Umfeld. Also wir hatten eben dort Wohngruppen, die in der ganzen Stadt verteilt waren und die nach Alter auch nicht mehr viel Betreuung gegeben war, sondern vielleicht halt eben jemand, der noch mal einmal in der Woche vorbeikommt, um halt akute Fragen zu klären oder einen Großeinkauf mit durchzuführen oder sowas. Aber alles, was so an Alltagsanforderungen halt erledigt werden musste, das war dann eben so in der Oberstufe, hat man Eigenregie gemacht. Und das ist halt, bringt natürlich schon ein sehr hohes Maß an Selbstständigkeit und auch eben dem sich selbst organisieren müssen, dass man meiner Meinung nach im Inklusiven nur schwer so gut erreichen kann, einfach weil da oft gar nicht die Möglichkeiten auch dafür da sind.
Ja. Wann hatten Sie dann eigentlich das erste Mal dann den Wunsch, eine eigene Firma zu gründen?
Das kann ich jetzt so genau gar nicht festlegen, weil das ist mehr so eine Grundeinstellung, sage ich mal. Ne? Es gibt ja, denke ich, einfach verschiedene Typen. Es gibt halt einmal eher den, der sagt, okay, ich brauche eher so diese Berechenbarkeit und diese Sicherheit. Also ich möchte halt möglichst eine feste Arbeitszeit haben. Und wenn dann um 5 Uhr der Hammer fällt, dann fällt er eben auch. Dann will ich von allem nichts mehr wissen. Und das ist, habe ich einfach so bei uns nicht oder in meinem familiären Umfeld einfach nicht so kennengelernt, sondern bei uns war das halt ganz normal, dass man halt, dass die Arbeit halt einen recht zentralen Stellenwert hatte und das auch nicht immer so ganz klar unbedingt getrennt war. Und von daher war für mich eher so, dass so diese Idee, ja später mal auf Dauer, also praktisch abhängig beschäftigt zu sein und halt ja, da einfach wenig gestalten zu können, das war für mich irgendwie ja keine schöne Vorstellung. Und ich habe das dann aber trotzdem natürlich ein paar Jahre lang gemacht, weil es ja schon so ist, wenn man in einen bestimmten Bereich reingeht, sich selbstständig machen will, ist es halt wichtig, dass man auch das Umfeld und die Anforderungen möglichst gut kennt und auch aus der Praxis kennt. Ne? Und deshalb habe ich dann eben, also ich habe schon zum Teil während dem Studium auch bei derartigen Firmen eben während Semesterferien eben Praktika gemacht, ein bisschen Geld mit dazu verdient. Mhm. Und hatte dann eben nach dem Studium halt relativ schnell auch die Möglichkeit, bei so einer Firma eben dann direkt mit einzusteigen. Also war auch eine recht vielfältige Tätigkeit.
Ja, Sie haben gerade Ihr Umfeld erwähnt. Wie hat das eigentlich darauf reagiert, als Sie gesagt haben, ich möchte mich selbstständig machen?
Naja, ich sag's jetzt mal so, dadurch, dass ich ja eh nicht, also das darf man halt so nicht vergessen, wenn man natürlich seine Schule und Ausbildung nicht zu Hause absolviert oder in der Nähe von Familie und der weiteren und dem weiteren Umfeld, dann sind da die Bezüge auch anders. Ne? Man darf es nicht, man muss jetzt schon überlegen, ich meine, das war halt doch eine Distanz, Marburg bis nach Südbayern, so um die grob 500 Kilometer, da fährt man nicht alle ein, zwei Wochen hin und her, sondern das macht man dann, vielleicht hat man so alle 6 oder vielleicht, ja, 4 bis 8 Wochen, sage ich jetzt mal. Ne? Und entsprechend werden dann natürlich auch die Bindungen etwas lockerer, sage ich mal. Ne? Und dann kriegen die Eltern und die, also ich habe noch einen Bruder, Geschwister eben auch mit, ja okay, der macht halt so seins und von daher war das für die jetzt nicht so, also die fanden das, glaube ich, auf eine gewisse Art schon gut, hatten da jetzt, glaube ich, nicht so viel Bedenken. Also ich muss ja auch sagen, ich war jetzt nicht der erste Blinde, der sich selbstständig gemacht hat. Das gab es ja auch schon vor mir immer wieder mal.
Hatten Sie dann auch mal Bedenken, dass es vielleicht mit dem Unternehmen nicht klappt?
Nee, die hatte ich eigentlich nie.
Dann hatten Sie die richtige Einstellung.
Nee, weil es ist ja so, ich meine, klar gibt es immer mal so Punkte, wo man denkt, naja, das könnte jetzt ein bisschen besser oder runterlaufen, aber das, denke ich, das hat jeder und da hat man eben, da ist man eben auch selber in der Verantwortung zu sehen, dass das halt in einem Rahmen bleibt, wo man sagt, okay, das ist jetzt, kann man so akzeptieren oder.
Und ein gewisses Risiko muss man einfach mitbringen, ne? Wenn man.
Eine gewisse Risikobereitschaft muss man mitbringen.
Muss man mitbringen, ja. Ja. Können Sie das mal ein bisschen erzählen? Wie hat alles begonnen mit ProTag?
Ja, es ging halt damit los, dass wir damals, Ende 2000, damals aus der Südpfalz nach Nürnberg gezogen sind. Uns halt vorher hier in Nürnberg schon mal eine Wohnung gesucht haben, wo wir auch wussten, okay, wir können dort halt im Grunde eben wohnen und auch erst einmal dann die Firma starten. Also meine Frau ist dann, also ich habe auch im April im Grunde angefangen damit und später dann eben, sie ist dann nach einem ungefähr einem halben Jahr noch mit halt dazugekommen. Man ist halt schon relativ viel unterwegs und für uns war am Anfang zu Beginn halt eben auch vor allem, dass ein guter Teil dessen, was wir gemacht haben, waren eben Software-Schulungen und eben auch dann Vertrieb von ein paar Produkten, die wir halt schon recht lange und gut kannten, wo dann eben auch die Anbieter gesagt haben, ja klar, wir wissen, ihr kennt euch damit aus und von daher haben wir da auch keine Bedenken, dass das entsprechend professionell gehandhabt wird. Ja, und so haben wir halt so Stück für Stück, ja, wie man halt eben so anfängt. Ne? Klar gab es am Anfang ein paar Leute, die uns von unseren vorherigen Tätigkeiten kannten, die eben gerne dann auch weiterhin mit uns arbeiten wollten. Aber man muss natürlich dann erstmal sehen, dass man einen gewissen Kundenstamm aufbaut und ja, das halt so sukzessive erweitert, auch die Produktpalette eben dann so langsam erweitert. Also das.
Sie haben gesagt, Sie haben vor ProTag, vor der Gründung auch in anderen Bereichen Praktika gemacht.
Ja, und auch festgearbeitet. Ne?
Auch also festgearbeitet, okay.
Ich habe 4 Jahre lang, bevor ich mit der die Firma gegründet habe, ich war 4 Jahre lang im Prinzip für eine andere Hilfsmittelfirma. Für eine andere Hilfsmittelfirma in Vollzeit tätig.
Ne? Und haben da auch Erfahrungen gesammelt, logischerweise dann?
Genau, es war so eine Mischtätigkeit, ein bisschen Softwareentwicklung, Schulung und eben System, also Arbeitsplätze einzurichten.
Wie sieht denn ein Tag bei Ihnen ganz klassisch aus?
Ganz klassisch?
Ja, ganz klassisch.
Die Frage kann man so eigentlich gar nicht wirklich beantworten, weil es zum Glück, das ist ja genau das, recht unterschiedlich ist. Also es gibt Tage, eben, wo ich eben im Außendienst sozusagen unterwegs bin. Also auch wenn ich der Firmeninhaber bin, mache ich durchaus sehr unterschiedliche Tätigkeiten oder ich nehme mir einfach die Freiheit, weil das eben für mich wichtig ist. Also das sind dann, wenn man eben, also wenn ich oder ein anderer von uns, die halt auch da ähnliches Tätigkeitsspektrum haben, von den rein kundenbezogenen Tätigkeiten her, sage ich jetzt mal, ist halt auch so, dass man halt entweder im Außendienst, sprich auf dem Weg oder eben beim Kunden tätig ist, um dem entweder dem Anwender ein Wissen zu vermitteln darüber, wie man eben mit, also blindentechnisch mit bestimmten Anwendungsprogrammen umgeht oder was dort halt eben auch häufig passiert ist, eben dass gezielt die Übersetzungssoftware, die wir da primär anbieten, dass die halt optimiert werden muss, dass die angepasst werden muss. Die hat eine eigene Programmiersprache und das sind dann eben Aktionen, die auch in der Regel am Arbeitsplatz des Kunden stattfinden. Es kann aber auch sein, dass man ist eher im privaten Bereich, dass man dort tätig ist und es gibt sogenannte offene Lesesysteme, also das ist im Prinzip ein Computer, der halt so erweitert wird, dass man eben als Blinder Internet und E-Mail und ja, also eigentlich möglichst weites Spektrum an Anwendungen nutzen kann, eben aber auch damit die Möglichkeit verbunden, sich gedruckte Materialien zugänglich zu machen, also sich entweder in Blindschrift ausgeben zu lassen oder sich vorlesen zu lassen. Und genauso gut kann eben so ein Tag auch dadurch bestehen, daraus bestehen, dass man eben so ein System ausliefert. Ja, genauso ein weiteres Tätigkeitsfeld ist natürlich die Kundenunterstützung. Also das haben wir halt auch leicht. Es sind ja doch komplexe Systeme und die Tätigkeiten, die Leute durchführen, sind sehr unterschiedliche. Wo dann auch mal ad hoc irgendwelche Fragen aufkommen können oder dass irgendwelche Dinge nicht ganz so funktionieren, wie es vom Anwender erwartet wird oder dass irgendwo irgendwelche Updates laufen, die ja die keiner vorhergesehen hat oder die Auswirkungen haben, von denen man vorher, die einem vorher nicht so wirklich bekannt waren. Das heißt, die Kundenunterstützung eben dann eher fernmündlich oder über Remote-Zugriff. Das sind dann eben eher Tätigkeiten, die vom Büro aus stattfinden. Genau, und wir organisieren uns im Grunde eben so, dass wir halt primär zusehen, dass eine gewisse Manpower im Büro vorhanden ist, also dass die nach Möglichkeit nicht zu sehr, zu gering ausfällt. Ja, und eben der Rest oder ein Teil ist halt eben unterwegs.
Also es ist sehr vielfältig, der Job, den Sie machen, so wie ich es raushöre.
Ich denke schon, ja.
Genau, Sie haben ja auch ein paar Standorte außer in Nürnberg. Können Sie dazu was erzählen?
Genau, also wir haben, das war eigentlich eher, sagen wir mal, gar nicht so gezielt intendiert, aber ich habe halt irgendwann von einem guten Freund, der eben auch in der gleichen Branche tätig ist, die Anfrage bekommen, hier, wie sieht es denn aus? Würde mich ganz gern inhaltlich ein bisschen verändern. Wie wäre es denn? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass wir vielleicht in Stuttgart ein weiteres Büro zu eröffnen? Da habe ich eine Weile überlegt und mir gedacht, naja, okay, wäre mal was ganz anderes. Und auch natürlich wie immer Chancen und Risiken. Ja, und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir halt den Schritt gegangen sind und eben Mitte 2012 dann ein weiteres Büro mit einem Mitarbeiter und einer Assistenz in Stuttgart eröffnet haben. Das haben wir auch immer noch. Genau, die dann halt eben vor allem für den Raum Stuttgart und Baden-Württemberg eben dort Kunden, Anwender betreuen, ja, und beliefern. Und ja, und dann kam so eine ähnliche Geschichte nochmal Anfang 2014, wo wir das Gleiche nochmal in Marburg gemacht haben. Das war für mich jetzt eher, ja, was jetzt nicht mehr ganz so was Neues war, weil erstens, wie das mit einer Filiale geht, die oder mit einem weiteren Büro geht, das anzubinden und so, das haben wir ja dann schon gewusst. Und Marburg ist natürlich für mich, ich würde schon sagen, sowas wie zweite, dritte Heimat. Das heißt, auch dort dann zu sehen, okay, wie machen wir das jetzt, wo richten wir das Büro ein, wie organisieren wir uns, das war dort natürlich eher einfacher als in Stuttgart. Genau, aber so kamen wir halt im Grunde dazu und natürlich auch bedingt halt dadurch, dass ich die Mitarbeiter, die das dort eben machen, halt auch schon vorher recht lange kannte. Also ich sag mal so, der es in Marburg macht, der ist im Prinzip, mit dem habe ich zusammen Abitur gemacht. Wir waren zusammen im Physik-Leistungskurs. Da war dann die Kommunikationswege kurz und ich habe halt auch gewusst, was die Mitarbeiter für Fähigkeiten mitbringen. Von daher war da jetzt das Risiko meiner Ansicht nach doch recht überschaubar. Und und ich sag mal, die Entwicklung hat uns auch recht gegeben. Also wir konnten es dadurch halt doch wieder ein Stück vergrößern und ja, es harmoniert soweit sehr gut. Und richtig, und dadurch haben wir jetzt im Prinzip seit 2014 eben, sind wir dann eben drei Standorte, ne, mit dem Hauptsitz in Nürnberg und dann eben unseren zwei weiteren Büros in Stuttgart und Marburg.
Okay, Sie haben gerade erwähnt oder erzählt, Sie reisen durch ganz Deutschland zu Ihren Kunden. Wie darf man sich das denn als Sehender vorstellen? Ich meine, wie reisen Sie alleine und wie funktioniert das? Und Sie kennen ja nicht die ganzen Wege und ja, wie läuft das?
Das ist halt wie mit vielen Dingen. Man muss sich etwas mehr organisieren als jetzt als gewöhnlicher Durchschnittsmensch, sage ich jetzt mal. Das hängt halt ganz davon ab, wo man unterwegs ist. Ja, wie häufig man auch schon an einem bestimmten Ort gewesen ist. Also ich bin dann in der Regel bin ich mit der Bahn unterwegs. Es gibt Bahnhöfe, die kenne ich inzwischen recht gut, also vor allem die größeren. Da ja, weiß ich auch, dass ich auch alleine dann entsprechend mein Ziel finde. Oft ist dann eher so die Frage, so die letzte Meile, also wirklich so die Strecke von dem eigentlichen Arbeitsplatz, vom Bahnhof zu dem jeweiligen Arbeitsplatz oder zu dem Ort, wo ich dann endgültig hin muss. Das kann man entweder halt mit dem Taxi erledigen oder wenn man halt, wenn es gut angebunden ist, dann eventuell auch mit öffentlichen, gerade wenn man nicht nur einmal, sondern eben auch mehrfach den Weg schon zurückgelegt hat. Genau, also das sind Sachen, das muss man sich wirklich jedes Mal vorher halt überlegen und planen und auch prüfen, okay, brauche ich vielleicht zusätzliche Unterstützung, brauche ich einen Bahnservice, brauche ich eine Bahnhofsmission oder wird es auch so funktionieren?
Jetzt ist es ja so, als Blinder bekommt man das klassische Mobilitätstraining, wenn man gewisse Wege lernen möchte. Das geht ja aber nur begrenzt und bei Ihnen ist es ja bestimmt dann anders geregelt. Also wenn Sie jetzt für Ihre Arbeit, wenn Sie jetzt nach München oder nach Berlin reisen zu einem Kunden, dann lohnt es sich ja nicht oder wird es auch gar nicht organisatorisch klappen, dass Sie die Wege mit einer Mobilität
zu. Das würde zeitlich schon mal gar nicht funktionieren, genau. Gut, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe eine ganz gute räumliche Orientierung. Und also gerade so Bahnhöfe wie jetzt München oder Frankfurt, wenn man die oft genug oder ein paar Mal dort unterwegs war und vor allem halt auch sich vielleicht mal zwischen irgendwann ein bisschen mehr Zeit genommen hat, als man unbedingt müsste, um sich das halt auch etwas systematischer und genauer anschauen zu können oder vielleicht auch mal über den eigentlichen Weg hinaus, den man gerade bewältigen muss, anzuschauen, dann hat man die irgendwann schon auch im Kopf. Also das ist jetzt nicht so das Problem.
Das heißt, Sie haben dann alleine die ganzen Wege gelernt, also sich selber beigebracht, die in den Bahnhöfen, oder?
Genau, es ist aber schon halt auch so, ich meine, es gibt immer so eine gewisse Restunsicherheit, sage ich mal. Also wo man dann halt vielleicht nochmal sich rückversichern muss, bin ich jetzt wirklich auf dem richtigen Gleis? Ja, das ist eigentlich so die Hauptfrage, die sich da unter Umständen stellt bei den großen Bahnhöfen, aber es sind ja jede Menge Leute unterwegs. Also sowas dann auch, sagen wir mal, zeitnah rauszubekommen, ist jetzt eigentlich gar kein Problem.
Dass man so fit ist wie Sie, sage ich jetzt mal, im Bereich Mobilität, das ist ja leider, oder ich würde sagen, ja, es ist halt nicht bei jedem Blinden so der Fall, ne?
Muss man dazu sagen. Ganz unterschiedlich ist es halt vor allem auch so, man kann es als Blinder nicht kaschieren. Also wenn ich als Sehender keine gute Orientierung habe, dann brauche ich mich nur umsehen. Irgendwann sehe ich schon wieder was, was ich erkenne, dann weiß ich wieder, wo ich bin. Das kann ich als Blinder halt nicht. Als Blinder, entweder ich habe im Kopf, wie die räumliche Situation ist, oder ich weiß es halt nicht. Also es gibt da nicht so diese Möglichkeit, durch ja das Reinholen zusätzlicher Informationen das wieder zusammenzustückeln. Das die Möglichkeit haben wir halt leider nicht, ne?
Ja, also ich zum Beispiel jetzt, wenn ich mich als Beispiel nehme, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, auch, ehrlich gesagt, auf einem Bahnhof wie in Berlin mich alleine zurechtzufinden. Also mit Mobilitätstraining sicher, da würde das funktionieren, aber so ganz, ganz alleine gelassen, 15 Quadratkilometern, das wäre, glaube ich.
Ja, klar, der Berliner Bahnhof ist schon eine Herausforderung, vor allem auch, weil das ja auch etliche, also mehrere, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Etagen sind.
Ja.
Und da ist es halt auch eigentlich eher so die Frage, wie plane ich, wie viel Zeit habe ich, organisiere ich mir eventuell einfach einen Bahnservice. Kann ich natürlich nur machen, wenn ich auch genau weiß, wann ich dort ankomme, beziehungsweise auch wann ich wieder los will. Das ist nämlich oft eher die Frage. Aber es ist ja schon auch so, da sind ja wirklich auch viele Menschen unterwegs und es ist auch durchaus so, dass wenn man die Leute anspricht und sie fragt hier, können Sie mir kurz sagen, wo es da und dahin geht, dann kriegt man auch die Unterstützung. Vielleicht nicht gerade beim ersten, weil er gerade selber keine Zeit hat, das ist dann aber auch kein Problem und das darf auch kein Problem sein. Aber also auch so ad hoc da Informationen einfach zu bekommen von anderen, die eben auch unterwegs sind, ist jetzt nicht so, also was ich durchaus oft auch nutze, geht ja im Grunde jedem Sehen auch so. Also wenn jemand ortsfremd ist, weiß der auch immer nicht gleich, wo es hingeht. Ne?
Jetzt haben Sie am Anfang des Interviews erzählt, dass Sie Hilfsmittel verkaufen für Blinde und Sehbehinderte. Woher beschaffen Sie denn Ihre Produkte?
Also das ist unterschiedlich. Ein Teil importieren wir, entweder aus den USA oder aus anderen europäischen Ländern. Ein Teil der Hersteller, also auch im Bereich, vor allem auch im Bereich Software, sitzt auch direkt hier in Deutschland. Genau. Und wir haben halt auch ein bisschen Eigenentwicklung, wenn es dann eben konkret um die Unterstützungsoptimierung für spezifische Softwareanwendungen geht. Genau.
Mhm. Ein großes Produkt oder auch ein wichtiges Produkt für Blinde ist die Braillezeile, die Sie ja auch mitverkaufen. Wie funktioniert denn eine Braillezeile? Können Sie das kurz mal erklären?
Also eine Braillezeile ist, wenn wir so wollen, unser Blindenschrift-Bildschirmersatz, wobei dann eben die Ausgabe nur aus einer Zeile besteht. Es gibt Geräte in verschiedenen Größen. Die größten 80 Zeichen Anzeige, also im Prinzip 80 Blindenschriftmodule nebeneinander. Das sind dann die Geräte, die vor allem so im beruflichen Umfeld auch genutzt werden. Also wo man eben auch viel oder verhältnismäßig viel Text auf einmal lesen kann. Dann gibt es eben Geräte mit einer 40-stelligen Ausgabe. Die sind eher so im privaten Bereich, werden die eingesetzt. Und dann, was inzwischen halt immer mehr im Kommen ist, sind wirklich die kleinen Braillezeilen, wo man dann nicht mehr viel Text draufkriegt, aber die man dafür halt sehr gut mitnehmen kann, die man im Prinzip sogar in die Jackentasche stecken kann, die dann eben auch gerade als ein Ausgabemedium auch für Smartphones genutzt werden können. Ja, also da hat dann so eine Braillezeile plötzlich nicht nur den Zweck, dass man eben den Text von der Nachricht halt in Blindenschrift lesen kann, sondern man kann dann eben auch die Blindenschrift-Tastatur, über die solche Braillezeilen häufig auch verfügen, verwenden, um eben zu schreiben. Also dass man eben nicht den Touchscreen benutzen muss, um die Bildschirmtastatur, um damit halt eben zu schreiben, sondern dass man eben das über die Blindenschrifttastatur machen kann, was halt dann eben schon auch nochmal schneller ist und vor allem auch weniger anstrengend, gerade für längere Texte, als jetzt das alles über die Bildschirmtastatur zu erledigen. Ja, und von der Funktionsweise, also heutzutage der gängige Weg, digitale Informationen in Blindschrift umzuwandeln, das geschieht auf piezoelektrischem Wege. Also man hat eben im Grunde Piezo-Beaker, die eben in der Lage sind, so viel Hub zu erzeugen, dass man eben damit auch Braille, also Blindenschriftpunkte, also im Grunde Plastikstifte, zu setzen, die dann eben weit genug, ja, also hoch genug gesetzt werden, sodass man das auch dann eben gut fühlen kann. Und ja, diese Technik ist halt sehr speziell und entsprechend halt auch nicht ganz so preiswert, ja, weil natürlich das auch eine Anwendung ist, die ja nur wirklich für diesen Zweck auch so eingesetzt werden kann. Also Braille-Modul braucht man eben auch wirklich nur genau dafür.
Okay. Wie viel kostet die?
Ja gut, also so eine Braillezeile, so ein Gerät, was praktisch jetzt im beruflichen Umfeld genutzt wird mit 80 Zeichen, da ist man dann so ganz grob, nur so als Richtgröße, so ist man so ungefähr mit etwa 10.000 Euro kostet sowas und entsprechend halt die kleineren sind im Verhältnis zwar etwas günstiger, aber immer noch, ja, also wenn man jetzt so ein...
Im Verhältnis teuer.
Ja. Im Verhältnis natürlich eben, weil es halt keine Alltagstechnik ist. Ne?
Und müssen die Kunden dann die Kosten selber übernehmen oder wie läuft das dann ganz ab?
Nein, das wäre auch schwierig, würde halt vor allem auch ja kein Arbeitgeber machen. Man muss schon froh sein, wenn Arbeitgeber überhaupt bereit sind, Schwerbehinderte zu beschäftigen. Aber es gibt ja, gerade weil viele eben nicht bereit sind oder es auch einfach von ihrem Hintergrund her, von dem, was in den jeweiligen Firmen erledigt werden muss, getan wird, es auch gar nicht können. Deswegen gibt es ja die sogenannte Ausgleichsabgabe. Ja, das heißt, wenn eine Firma ihren Anteil an Schwerbehinderten nicht, also den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil nicht beschäftigen kann, dann zahlt sie ja ein in die sogenannte Ausgleichsabgabe und das sind dann eben, ist dann eben eine Möglichkeit, wie sich eben solche Arbeitsplatzausstattungen für behinderte Beschäftigte finanzieren lassen. Ja.
Wenn wir im privaten Bereich bleiben, als Kunde für zu Hause, wer übernimmt da die Kosten?
Das sind in der Regel die Krankenkassen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ja durch die Blindheit oder Sehbehinderung auf andere Weise keine Informationsgewinnung möglich ist. Also es geht da einfach darum, ja, so wie halt jemand mit einer herkömmlichen Sehschwäche eben eine Brille braucht oder halt jemand, der schlecht hören kann, ein Hörgerät. So haben wir halt eben auch die Situation, dass wenn jemand jetzt nicht sieht, er da halt ohne solche Technik nicht in der Lage ist, an heutzutage inzwischen schon grundlegenden Dingen wie jetzt Kommunikation, Internet, E-Mail und diese Dinge teilzunehmen. Und das ist dann im Grunde so die Begründung, wie ja, weshalb dann eben solche Technik über eine gesetzliche Krankenkasse finanziert wird. Also diese Gerätschaften stehen eben auch im Hilfsmittelkatalog. Ja.
Und das gilt, wie gesagt, nur im privaten Bereich. Im beruflichen Umfeld oder wenn man es beruflich nutzt, dann wird es ja, soweit ich weiß, von der Agentur für Arbeit bezahlt oder finanziert, richtig?
Das ist eine Quelle, richtig. Die kann es sein. Es kann auch sein, dass der Rententräger zuständig ist. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie das Beschäftigungsverhältnis genau aussieht, auch wie lange die Beschäftigung schon läuft. Das sind eben Dinge, die man dann im Vorfeld abklären muss, genau.
Okay, verstehe. Im Computerbereich wird ja auch viel gemacht für blinde Menschen. Anders ist es im Bereich Haushalt. Welche Geräte sind denn mittlerweile auch für Blinde zu bedienen?
Na gut, auch das ist ja eine Sache, die also immer wieder im Fluss ist und wo es auch unterschiedliche Firmen gibt, die sich da verschieden stark engagieren. Also es gab sicher oder gibt es sicher seit langer Zeit, kann man glaube ich schon so sagen, die Firma Miele, die da zumindest immer so ein gewisses Auge drauf hat, zumindest da auch, sagen wir mal, Standardbeschriftungen anzubieten. Ansonsten haben wir halt hier auch so einen ähnlichen Trend, ne, wenn man ja bei den früheren klassischen Haushaltsgeräten mit mechanischen Schaltern, da gab es ja sozusagen keine Barrierefreiheit im direkten Sinne, aber dadurch, dass es halt mechanisch bedienbar war, hatte man eben dann auf indirekten Weg die Möglichkeit, sich entweder entsprechende Kennzeichnungen selbst zu schaffen dafür oder halt einfach zu wissen, wann man wo oft wie hin drehen und drücken muss, damit man halt zum jeweiligen Ziel kommt. Aber auch hier haben wir eben genau das schon vorhin benannte Problem, dass durch die neuen Benutzerschnittstellen diese klassischen Methoden immer problematischer werden oder einfach gar nicht mehr funktionieren. Es gibt dann vielfach von den Herstellern so diese Aussage, naja, dann benutzt halt die Sprachsteuerung. Das ist ja das, was jetzt heutzutage dann so gefragt ist, ne? Also dann mit Alexa oder
habe ich auch gerade gedacht, ne? Ja.
Dass man damit dann halt seine Gerätschaften bedient. Aber da ist dann halt eben auch notwendig, dass halt auch wirklich die gesamte Benutzerschnittstelle abgebildet wird und nicht nur so die drei wichtigsten Funktionen, weil das natürlich eigentlich keine komplette Bedienung ermöglicht, ne?
Was müsste denn noch entwickelt werden, Ihrer Meinung nach?
Naja, also die Frage wäre eigentlich eher, wie können wir mit Entwicklungen, die sicher kommen werden, wie können wir uns da so positionieren, dass wir nicht abgehängt werden? Also was weiß ich, wenn wir mal so an die Mobilitätsbereich denken, ne? Das selbstfahrende Auto wird irgendwann kommen, sicher nicht gleich überall, aber eben, so dieser Verkehrsbereich, das ist sicher was, wo wir in den nächsten Jahrzehnten einige Veränderungen erleben werden. Und ja, da haben wir natürlich für unsere Benutzungsszenarien, da geht es dann halt schon wieder um das Ganze drumherum. Ne? Klar ist das toll, wenn das Fahrzeug das alles alleine kann, aber deswegen muss man sich dann natürlich am Start und am Zielort auch weiter passend weiter orientieren können. Also das dann sozusagen für diese Nutzergruppe weiterzudenken und zu schauen, okay, was haben wir für besondere spezielle Anforderungen, das ist halt sicher, wird sicher ein Thema werden, sagen wir es mal so. Ne? Und ansonsten ist es halt schon so, also dieses ganze Thema mit der Computerei und auch mit den mobilen Gerätschaften, es ist eigentlich schon so in der Hilfsmittelbranche, man ist immer dabei, oder es ist die Hauptanforderung ist eigentlich rechtzeitig neue Entwicklungen mitzubekommen und da, um dann eben darauf reagieren zu können und zu sehen können, okay, wie kriegen wir das hin, dass es zugänglich wird, dass es auch für uns einer bedienbar wird. Also wir laufen im Grunde immer ein Stück weit der Entwicklung hinterher.
Okay, verstehe. Jetzt kommen wir mal zurück auf Ihre Kunden. Die sind ja alle blind oder hochgradig sehbehindert. Haben Sie da schon einen Generationswandel erlebt?
Naja, also das ist eigentlich was Andauerndes. Ne? Also es gibt, ich denke, wir beobachten das, was man auch allgemeingesellschaftlich beobachtet. Ja, es ist auch heutzutage für ältere Anwender oder auch für Senioren ist Computer nichts Unvorstellbares mehr, nichts Böses, sondern das ist was viele schon aus dem Berufsleben einfach kennen und auch weiter benutzen wollen. Also da haben wir eigentlich schon, machen wir schon die Beobachtung, dass da immer weniger Scheu davor besteht, sondern im Gegenteil auch gerade von den älteren Anwendern immer mehr das einfach gefordert wird und gesagt wird, hier, also ich habe das früher benutzt und ich will das jetzt, obwohl ich schlechter oder nicht mehr sehen kann, eben trotzdem noch benutzen können.
Jetzt verlassen wir nochmal kurz das Thema und lassen ProTag hinter uns und gehen jetzt mal über zu Ihrem Alltag. Sie haben eine Frau, die auch blind ist und auch zwei sehende Kinder. Inwiefern gibt es denn Einschränkungen in Ihrem Alltag?
Naja, es gilt eigentlich das, was immer gilt. Man muss sich halt ein bisschen mehr organisieren. Ist in gewisser Hinsicht auch wieder für uns normal. Also von daher, sage ich mal, natürlich sieht das Leben anders aus. Ja, ich meine, wir nutzen keinen Kfz, wir fahren nicht Motorrad, ja, auch so bestimmte Aktivitäten sind natürlich auch gerade so im sportlichen Bereich, sage ich jetzt mal, sind halt mit dem höheren Organisationsaufwand verbunden, weil man halt schon immer schauen muss, okay, wofür brauche ich jetzt jemand, der damit in irgendeiner Form unterstützt. Und auf der anderen Seite ist es aber schon auch ein bisschen so, dass, sagen wir mal, auch bedingt durch die ganze berufliche Tätigkeit oft auch gar nicht so furchtbar viel Zeit bleibt. Also uns geht es auch schon oft, denke ich, so, dass gerade so am Wochenende man eigentlich mal ganz froh ist, wenn man einfach mal ein bisschen das Ganze langsamer angehen kann und nicht dann noch alles zuplant und noch diese oder jene Unternehmung. Also und auch was jetzt unsere Kinder angeht, ist es eigentlich so, dass die dann oft durchaus auch selber einfach mal ein bisschen Zeit brauchen, um sich so von der Schulwoche ein bisschen zu erholen oder entspannen. Und wir haben auch dann eben, die haben halt eben auch aus ihren Peergroups, aus ihren Klassen und so, und halt Kameraden, mit denen sie halt dann auch was unternehmen. Also von daher sage ich mal, klar sieht der Alltag sicher in manchen Punkten ein bisschen anders aus, als man das beim so ist bei einer Durchschnittsfamilie der Fall ist, aber die Unterschiede sind, glaube ich, auch nicht so frappierend. Und ja, also eine Einschränkung ist auch nur dann eine, wenn man sie als solche empfindet.
Das haben Sie schön gesagt. Eine Einschränkung ist dann da, wenn man sie empfindet, ja. Ich denke, so ist es auch, ja. Ihre Kinder, helfen die Ihnen eigentlich auch so oder in manchen Dingen? Lassen Sie sich da helfen?
Also wir sind schon bestrebt, dass wir sie da nicht zu sehr fordern, aber es gibt natürlich Situationen, wo sie eine wichtige Unterstützung für uns sind, in manchen Punkten. Aber das organisieren wir eigentlich auch immer so, dass da, ja, dass wir sicherstellen, dass das auch kein Zwang ist, ne? Also, aber klar, also es gibt einfach Situationen, wo wir im Grunde eben sehen, okay.
Wo zum Beispiel?
Obwohl ich mir jetzt, oder ja, also gerade ein Beispiel ist, sagen wir mal, der Großeinkauf am Wochenende, ne, wo man dann halt wirklich auch mehrere Sachen braucht. Ich meine, wir sind da zum Glück hier in Nürnberg an einem, sagen wir mal, recht gut positioniert. Also wir haben keine langen Wege. Aber natürlich ist das auch gerade so ein Tag, wo auch bei Geschäften, wo halt viel oder mehr Personal vorhanden ist, dort halt oft dann auch nicht so viel Zeit ist, weil halt eben viel Betrieb ist. Und wenn man das dann zusammen mit den Kindern erledigen kann und die halt auch dann gerade mit die Sachen raussuchen, weil das ist ja das eigentliche Problem, ne? Wirklich dann im Supermarkt zum Beispiel eben gezielt sich auch die Sachen zu holen, die man halt benötigt, ja, dann ist es natürlich eine ziemliche Erleichterung.
Ich würde ganz gern kurz auf das Thema Inklusion eingehen. Seit 10 Jahren ist ja das Thema Inklusion überall im Munde. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, damit Inklusion in Deutschland erfolgreich praktiziert wird? Mein Eindruck ist ja, es läuft ja noch nicht so ganz, wie es laufen soll. Wie man es auch in den Medien mitbekommt.
Also ich glaube, das hängt an ganz unterschiedlichen Stellen. Das fängt schon damit an, dass oft gar nicht klar ist, was Inklusion eigentlich meint. Da haben, glaube ich, auch manche ein sehr unterschiedliches Verständnis von dem, was damit eigentlich bezweckt ist oder was damit ausgesagt werden soll. Ne? Weil Inklusion heißt ja jetzt nicht nur sozusagen Behinderte in irgendeiner Form einfach nur sozusagen einzubinden und irgendwie mitlaufen zu lassen, sondern heißt ja schon auch trotzdem eben den Bedürfnissen, die halt doch anders gelagert sein können oder in manchen Fällen einfach anders gelagert sind als beim normalen Durchschnittskind, Menschen, wie auch immer, denen halt doch trotzdem Rechnung zu tragen. Und da hat man dann natürlich auch zum Teil viel Spielraum. Und ich glaube, das Problem, was wir halt zum Teil auch haben, ist, dass die Politik halt doch auch häufiger ja, deshalb Inklusion sehr unterstützenswert findet, in dem Glauben, dass man auf die Weise Einsparungen vornehmen kann. Und das geht natürlich genau in die falsche Richtung, ne? Weil wenn ich halt spezifisch gut fördern können will, dann und ich will das wirklich in die Fläche bringen, dann ist der Aufwand, den ich da jeweils treiben muss, eigentlich eher höher, als wenn ich das zentralisiert tue. Und viele wissen natürlich auch einfach gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt, ne? Also, dass man eben auch durch technische Hilfen zum Beispiel oder durch gezielt eingesetzte Assistenzleistungen das Tätigkeitsfeld so weit fassen kann, dass der halt auch wirklich flexibel einsetzbar ist.
Herr Lutzenberger, wir haben jetzt uns ganz ausführlich über ganz verschiedene Dinge unterhalten. Über Ihre Schulzeit, über Ihre Studiumzeit, bis hin zur Gründung von Protag, Ihrer eigenen Hilfsmittelfirma, was Sie anbieten. Und wir haben uns natürlich auch über Ihren Alltag unterhalten, wie Sie den bewältigen. Und auch das Thema Inklusion haben wir angesprochen. Meine letzte Frage noch an Sie, Herr Lutzenberger, wäre, wo sehen Sie sich denn in 10 Jahren ungefähr?
Ich habe für mich so das Gefühl, dass ich viel von dem, was ich erreichen wollte, erreicht habe und bin so mit dem Lauf, wie er im Moment stattfindet, im Großen und Ganzen auch ganz zufrieden. Klar gibt es immer wieder Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Aber ich erwarte jetzt für mich eigentlich nicht die große Veränderung, ja, den großen neuen Trend oder wie auch immer, sondern es ist halt nun mal vielleicht, mag sein, leider oder auch zum Glück, so viele Dinge spielen sich ein. Vielleicht fehlt mir aber auch nur die Fantasie, mag durchaus auch sein. Rechne ich für mich jetzt eigentlich nicht mit den massiven Veränderungen, sondern ich denke, oder für mich ist es auch durchaus in Ordnung, wenn es die nächsten 10 Jahre als im Wesentlichen so weitergeht, wie ich mich entwickelt habe und wie wir uns entwickelt haben.
Alles klar. Herr Lutzenberger, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Offenheit und für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich finde es, ich kann es nur noch mal sagen, sehr bewundernswert und habe großen Respekt davor, wie Sie es geschafft haben, Ihr Unternehmen zu gründen. Und
ja, also nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es konnte das ein oder andere ja ein bisschen vielleicht zum Nachdenken anregen oder auch zum Neugier. Vielleicht findet sich auch noch viele Informationen einfach so ganz generell im Netz zu den Themen, die wir heute angesprochen haben. Und hat mich auch gefreut. Kann auch nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, genau, von mir auch an euch Hörer. Und an dieser Stelle habt noch einen schönen restlichen Tag, Nacht, Morgen, Mittag, Abend, wann immer uns gerade hört. Und tschüss.